Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen, es ist Freitag, der 28. Oktober 2022 und heute ist Finale! Jawohl! Und Achtung, jetzt kommt eine Überleitung, an der ich nicht die halbe Nacht, sondern die ganze Nacht gearbeitet habe. Bitte haltet euch fest, schnallt euch an. Finale auch für Alphonse Schubeck. Ja, und bevor ihr jetzt denkt, jetzt kommt irgendwie ein plattes Schubeck-Bashing, nur weil der zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist wegen Steuerhinterziehung. Nein, dann habt ihr euch geschnitten, liebe Leute, dann müsst ihr einfache gestrickte Podcasts hören, aber nicht diesen hier. Der frühere Komponist Alphonse Schubeck, der Koch, dessen Essen ich nie gegessen habe, aber über den ich natürlich eine Meinung habe, sonst säße ich nicht hier und würde einen Morgenpodcast machen. Der frühere Star-Koch, Alphonse Schubeck jedenfalls, muss in den Knast, Steuerhinterziehung, er ist der Uli Hoeneß unter den Köchen, so muss man sagen. 2,3 Millionen Euro soll er hinterzogen haben, um, Achtung, bitte haltet euch fest, und jetzt wird's wirklich ein bisschen traurig, die Ausbildung seiner Kinder zu finanzieren. Und da muss ich an der Stelle sagen, das finde ich nachvollziehbar. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Typ aus München. Der wollte natürlich, dass die Kinder in seiner Nähe bleiben, dass die in München eine Ausbildung machen. Und ich sag mal, in München, da kannst du von 2,3 Millionen Euro höchstens einem einzigen Kind eine Einzimmer-Souterrain-Studiwohnung irgendwo außerhalb der Stadt kaufen. Sonst kannst du doch nichts. Und ich sag's mal so, ich hätte verstanden, wenn Alphonse Schubeck bei 4 Kindern 2,3 Millionen mal 4 hinterzogen hätte. Und da kann es doch nicht sein, dass man nur, weil man seine Kinder liebt, einfach so in den Knast wandert, obwohl man das ganze Land ein Leben lang bekocht hat. Ist denn das der Dank? Oh, Entschuldigung, damit nehme ich schon fast den Wach- und Wichtig-Kommentar heute vorweg, den ich auf keinen Fall vorwegnehmen möchte. Der Wach- und Wichtig-Kommentar zur Inhaftierung von Alphonse Schubeck von Johann Lafer vom österreichischen Kochfunk.
Der Alphonse, der hat ja jetzt in mehreren verschiedenen Gängen gestanden, dass er immer wieder hineingelangt hat, also zu dem, finde ich, scheiße gelangt hat, also eine extra Wurst wollte er haben, also jetzt keine Scheißwurst, eine richtige Wurst, eine Kochwurst. Er wollte einen Freispruch, also das war die extra Wurst, hat er nicht bekommen. Er wollte mit einem Freispruch die Korken knallen lassen, erst einmal ein Champagner als Aperitif, aber das Problem war, als er nebenlang, während seine Gäste zu tief in die Gläser geschaut haben, hat eben tief in die Kasse geschaut und dann auch hineingegriffen, weil er gesehen hat, wie viel Geld da drin ist, weil es so gut läuft. Ja gut, das macht man halt, da kocht man halt, da macht man halt, da kommt das Geld, da nimmt man das, da gibt man es jemand anderem und sich selber. Ja gut, so ist es halt, das kann passieren, das kennt man gerade, wenn man ein bisschen älter ist und mit der Technik noch nicht so drauf ist, Computerprogramme installiert und dann merkt man, die Computerprogramme, die machen jetzt auch nichts. Das Geld bleibt trotzdem bei in der Kasse, dann greift man halt einmal rein und so hat er sich quasi selber in die Suppe gespuckt. Das war natürlich dann nicht gut, nicht mehr genießbar, die Suppe. Er hat sich im Grunde seinen eigenen Stern erkocht, einen Stern, der seinen Namen trägt, also tragen sollte. Leider hat es nicht geklappt. Es ist immer noch der Michelin-Stern und nicht der Schubeck-Stern. Aber gut, was soll's. Jetzt muss er mit Gefängnisessen vorlieb nehmen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich bringe ihm mal was vorbei, denn meine Gerichte sind immer noch besser als seine, die ihn jetzt hinter Gitter gebracht haben. Dankeschön.
Der Wach- und Wichtig-Kommentar zur Inhaftierung von Alphonse Schubeck von Johann Laffer. Und wir bleiben beim Finale, Teil 2, die Influencerin Saskia. Die Jüngeren unter euch werden sie kennen. Saskia, ihr kennt sie alle, Saskia aus Calw. Saskia aus Calw in Baden-Württemberg. Ja, mit so einer bisschen harten Stimme. Sie verlässt das Influencer-Medium Twitter. Ja, die SPD-Chefin der Herzen, Saskia Esken, geht. Die, bei der ich immer ein bisschen Angst hatte. Weil sie so schringisch wäre, die Saskia Esken, wenn du nie ich, gibt's jetzt Ärger oder nicht? Und Saskia Esken hat tatsächlich gute Gründe zu gehen. Sie sagte, Zitat, Clickbait-getriebene Empörung, misogyner Hass und Fake News. Das sind soziale Medien heute. Leider ist es oft so. Aber es ist eben nicht das Einzige. Man kann gerade auf Twitter auch wirklich sehr, sehr viele Leute kennenlernen, von denen man profitiert. Will ich an der Stelle nur sagen, aus eigener Erfahrung. Und trotzdem hat sie recht. Ja, man kann beides auf einmal empfinden. Zustimmung zu einem sozialen Netzwerk und es gleichzeitig ablehnen. Ja, das geht. Das sind nämlich genau die Gedanken, die man auf Twitter nicht mehr aushält. Dass es sowohl scheiße als auch großartig ist. Ja, aber damit kommt man eben nicht so weit. Denn das ist sowohl als auch. Und das entzieht sich natürlich dem Clickbait. Man muss Saskia Esken wirklich gratulieren. Sie geht rechtzeitig, bevor Elon Musk kommt. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was man tun kann. Sie tut das auf Twitter, was viele von Scholz im Kanzleramt sich wünschen würden, rechtzeitig gehen, weil man offensichtlich nichts mehr zu melden hat. Oder um es mit Twitter zu sagen, Hashtag Richtlinienkompetenz bei einem 0,2% Problem wie der Atomkraft. Saskia Esken, das Vorbild der SPD. Und damit zum dritten großen Finale heute. Unser Bundessteinmeier nutzt den letzten Tag vor dem Wochenende, um uns nochmal ins Gewissen zu reden, um eine Rede zu halten, über die wir dann das ganze Wochenende nachdenken können. Nein, müssen natürlich, wenn das Staatsoberhaupt spricht. Entschuldigung, die Rede wird groß, wirklich groß. Also wie groß? So groß.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Okay, gut, also so groß dann doch wieder nicht, aber na gut, das können wir vergleichen. Jetzt wollen wir nicht nach den Sternen greifen, mindestens so groß.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Ja, die Rückrede von Bundespräsident Roman Herzog,
der Roman, ja, wir erinnern uns,
auch schon wieder 25 Jahre her. Und die hat ja funktioniert. Ne? Die Rückrede war eine der besten Reden, die je ein Bundespräsident in Deutschland gehalten hat, denn ruckeln tut's ja immer noch ganz schön in Deutschland, ja. Kleines Wortspiel am Rande. Nun denn, zu Steinmeier kommen wir gleich. Jetzt erstmal zu etwas völlig anderem. Zur Europäischen Zentralbank EZB. Ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen gestern?
Die Zinsen in der Eurozone steigen weiter. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat bei seiner Zinssitzung in Frankfurt beschlossen, alle Zinssätze um jeweils 0,75 Prozentpunkte anzuheben.
Ja, liebe ARD-Expertin Ursula Mayer, aber das ist schön und gut. Was heißt es denn jetzt konkret?
Der Leitzins klettert dadurch auf 2%. Er bestimmt, zu welchen Konditionen sich Banken bei der Zentralbank Geld leihen können. Aber auch der für Sparer wichtige Einlagenzins steigt auf 1,5%. Von diesem Zinssatz leiten sich die Sparzinsen ab, etwa für Tages- und Festgeldkonten.
So, jetzt wisst ihr auch das. Das Wichtigste heute. Kann ja nicht schaden. Grund für die Zinsanhebung ist natürlich die Rieseninflation. 10% sind die Preise in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die EZB strebt da 2% an. Kann also nochmal hochgehen. Und wo wir schon beim Thema hochgehen sind, die zweite Überleitung des Morgens, für die ich mir die dritte Hälfte der Nacht um die Ohren geschlagen habe. Bitteschön.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Da erwarten wir also heute eine ganz große Rede von Bundespräsident Steinmeier, eine, die durch die Decke geht, die Leute mitreißt, so wie, wen kann man jetzt mit so einem Emotionsbolzen wie Steinmeier vergleichen? Klinsmann, genau, Klinsmann beim Sommermärchen 2006, der hat das deutsche Team wirklich in einer Art motiviert, wie wir uns das nie hätten vorstellen können.
Deswegen haben wir unseren Capitano, die kennen unseren Capitano noch gar nicht. Zweimal haben wir sie im Handicap. Auch heute sind sie fällig, ich schwör's euch, Jungs, die sind fällig. Die sind absolut fällig. Okay?
Genau so macht's der Frankwalder heute auch. Weil dich auch einer, wo mal ansagt, wo es lang geht, gell?
Und er wird natürlich auch den Russen einen mitgeben.
Die stehen im Rücken zur Wand und wir knallen sie durch die Wand hindurch.
Okay, vielleicht nicht ganz das richtige Bild an der Stelle, aber gut, gegen Putin austeilen, das kann der Bundespräsident ja. Hat er nämlich schon mal gemacht, also im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Ich kann Präsident Putin nur warnen. Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie. Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.
Genau so hat er es gesagt bei seiner Wiederwahl am 13. Februar dieses Jahres. Gut, hat jetzt nicht so gefruchtet. 11 Tage später hat Putin die Ukraine überfallen, aber seither dümpeln wir so vor uns hin hier. Ne? Und es braucht mal wieder eine große Rede, gar keine Frage. Ne? Wie oft habe ich das gesagt? Hier und an anderen Stellen. Wir brauchen auch mal wieder Politiker, die in der Lage sind, große Rede zu halten. Reden, nicht Rede. Ja, gut, dass ich kein Politiker bin. Ich würde es nicht mal grammatikalisch auf die Reihe kriegen. Ne? Große Reden, das fehlt. Eine Rede voller Wahrheit, wie die hier.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Eine Rede voller Zuversicht.
Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Ja, good old Lizzie, werde ich ganz melancholisch. Nun denn, wir brauchen eine Rede voller Visionen für unser Land.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Eine Rede, die vielleicht sogar schon vorwegnimmt, was erst später Wirklichkeit wird. Also der nicht History repeated, sondern ein Bundespräsident, der History vorwegnimmt. So, vielleicht.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Und ja, sowas können auch, haltet euch fest, deutsche Politiker.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Ja, die Älteren werden sich an ihn erinnern, das war natürlich Helmut Kohl. Ja, unverkennbar. Ja, wenn ich das jetzt so stehen lasse, gibt's wieder Nachrichten.
Hä? Kannst du Willy Brandt nicht von Helmut Kohl unterscheiden?
Nein, kann ich nicht. Habe ich hiermit bewiesen. So, und mehr Anregungen als diese kann ich dir jetzt auch nicht geben, Frank Walter. Den Rest musst du jetzt wirklich selber machen. Ich meine, damit habe ich dir im Grunde die halbe Rede geschrieben, ohne auch nur einen Cent zu sehen. Gut, mir geht's natürlich nicht ums Geld, sonst würde ich nicht für den RBB arbeiten. Aber egal. Vielleicht sollte ich die Rede heute einfach selber halten. Ja, das wäre eine Idee. Ja, mit Engagement und allem. Könnte ich. Also, sage ich als durch und durch bescheidener Morgen-Podcast-Moderator. Also er jedenfalls, also Frank Walter, spricht um 11 Uhr im Schloss Bellevue. Bitte frei halten, ja, bitte in diesem Moment nicht arbeiten, nichts tun, nicht rummachen mit der Freundin, sondern wirklich aufmerksam sein. Denn die Überschrift seiner Rede ist schon durchgedrungen und ich zitiere mal das Motto, alles stärken, was uns verbindet. Okay, dann gibt's nicht sehr viel zu stärken, sage ich dir mal. Nein, Schluss. Schluss mit diesem Zynismus. Immer schon Zynismus, bevor die Rede überhaupt gehalten hat. So geht's doch nicht, so kann man doch dieses Land nicht destabilisieren wie dieser Komiker hier morgens. Also er will die deutsche Gesellschaft zum Zusammenhalt aufrufen.
Ja, das wird dann eine Steinmeier-Rede, wie wir sie kennen.
Oh, warum bin ich nur gerade so müde geworden? Ich weiß es gar nicht. Apropos Zusammenhalt. Pass mal auf, Steinmeier. Jetzt wirklich letzter unentgeltlicher Tipp für heute. Wirklich der allerletzte. Probier's mal. So.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. We are one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America.
So, und damit sage ich, Steini, go for it. Toi, toi, toi.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 25 oder um genau zu sein, ist es die Zahl des Sonntags. Ja, wir sind heute unserer Zeit voraus. Also das, was wir uns vom Bundespräsidenten wünschen und nicht kriegen werden, das muss euer Morgen Schrödi selber machen. Am Sonntag gibt's kein Wach und Wichtig, deswegen schon heute diese Zahl, denn der Sonntag, der kommende, der 30. Oktober 2022, der hat 25 Stunden statt 24, denn die Sommerzeit endet, die Uhren werden mal wieder umgestellt. Sollte der Quatsch nicht schon längst abgeschafft sein? Ach ja, gut, ja, hat die EU-Kommission bis heute nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, wie so vieles. Deswegen immer noch Zeitumstellung, das heißt, von Samstag auf Sonntag könnt ihr eine Nacht länger schlafen. Obwohl, das war die falsche Botschaft für Berlin. Von Samstag auf Sonntag könnt ihr eine Stunde länger Party machen. Merkt ihr aber nicht, ne? Wirkt wie immer. Ja, so ist das auf Partys. Insofern, habt eine schöne Nacht von Samstag auf Sonntag. Genießt den Sonntag. Ab jetzt wird's, wenn ich's richtig verstanden habe, wieder noch früher dunkel. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Zeit wieder. Aber trotzdem, das war ein kostenloser Service von eurem Wach und Wichtig Service-Team. Liebe Grüße und jetzt das hier.
Wach und Wichtig. Das Interview.
So, liebe Leute, heute beginnen wir das jetzt anstehende Gespräch mit einem Zitat. Bitteschön.
Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört?
Jetzt zum Beispiel ist der Moment erreicht und ich hoffe, ihr habt genau hingehört. Das nämlich sagte eine Aktivistin der Aktionsgruppe Letzte Generation vergangenen Sonntag im Museum Barberini in Potsdam. Natürlich mit einer Hand an einer Wand festgeklebt, direkt unter einem 100 Millionen Euro wertvollen Bild von Monet, auf das die Frau und ein Mitstreiter gerade Kartoffelbrei geworfen hatten. In der Woche zuvor hatte die letzte Generation in London Van Goghs berühmtes Gemälde Sonnenblumen mit Tomatensuppe, sagen wir es mal so, verziert. Und auch ein bekanntes Bild, im Moment gerade in Berlin, blockierte Stadtautobahnen und Verkehrsknotenpunkte. Gestern sind Aktivisten der letzten Generation sogar der Polizei buchstäblich aufs Dach gestiegen, nämlich auf einen Streifenwagen. Heißt, es geht offenbar um Aufmerksamkeit. Klar, sonst hat Protest auch keinen Sinn. Und ja, sicher sind wir uns fast alle einig, niemand hat so richtig Bock auf einen menschengemachten Weltuntergang. Aber die Aktionen, über die sich die Hersteller von Sekundenkleber freuen, sind häufig unerträglich für den Rest der Bevölkerung. Für Leute im Stau, für Kunstliebhaber oder für Menschen, die nicht denken, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Das wiederum sieht Jakob Bayer ganz anders. Er ist Sprecher der letzten Generation und klebt jetzt bei Wach und Wichtig mit einer Hand am Telefon. Guten Morgen, Herr Bayer.
Guten Morgen.
Herr Bayer, Kartoffelbrei auf Monet, Tomatensuppe auf Van Gogh. Ernsthaft jetzt? Kunstwerke längst verstorbener Künstler angreifen? Ist das wirklich gut?
Wir haben zumindest über die letzten Jahre alles andere versucht. Wir waren mit fast 1,5 Millionen Menschen mit Fridays for Future auf den Straßen. Am gleichen Tag hat die Bundesregierung ein Klimaschutzpaket verabschiedet, von dem später das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es gegen unsere Verfassung verstößt, weil es zukünftige Generationen nicht schützt. Und genau darum geht es hier und genau darum geht es bei unseren Protesten, dass unser aller Leben auf dem Spiel steht. Das sagen nicht wir, das sagt die Wissenschaft. Das ist eine Realität, auf die wir zurasen. Das müssen wir anerkennen. Und wenn wir sehen, dass der Protest der vergangenen Jahre in seinen normalen Rahmen nicht die notwendigen Maßnahmen bringt, die wir so dringend brauchen, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir dahin doch kommen. Und wir denken, dass der zivile Widerstand da das effektivste Mittel ist.
Okay, das kann ich nachvollziehen, aber nochmal gefragt. Weder Van Gogh noch Monet haben das Klima zerstört. Und wenn wir denn das Ruder noch rumreißen sollten, was wir ohne Zweifel tun müssen, dann haben wir zwar prima Klima, aber die Kunst ist tot. Klingt auch nicht nach einer wirklich lebenswerten Welt, oder?
Auf einem toten Planeten wird es keine Kunst mehr geben. Kunst wird unser geringstes Problem sein. Und wenn es Kartoffelbrei auf einem Monet braucht, damit uns endlich mal zugehört wird, dann ist es das, was wir gerade machen müssen. Es wäre schön, wenn der Aufschrei, den es jetzt gerade um diese Aktion gibt, wenn es den gegeben hätte, als Pakistan zu einem Drittel unter Wasser stand, als der Bericht des Weltklimarats dieses Jahr rauskam, der gesagt hat, dass über 3 Milliarden Menschen akut in ihren Lebensgrundlagen gefährdet sind. Das ist das, worauf wir zusteuern. Und das ist aber auch was, wovon wir die Folgen noch abmildern könnten. Dafür brauchen wir aber entsprechende Maßnahmen. Die bekommen wir aber nicht. Und deswegen müssen wir jetzt alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und vor allem, um Druck auf die Regierung auszuüben, damit sie endlich Maßnahmen ergreifen.
Aber übt man so Druck aus? Also meint ihr, das beeindruckt die Regierung, wenn ihr euch irgendwie auf die Straßen klebt oder wenn ihr irgendwelche Kunstwerke besudelt oder die Luft aus irgendwelchen SUVs lasst? Meint ihr ernsthaft, dass das die Regierung wirklich zum Handeln bewegt?
Wir haben zumindest gesehen, dass wir im Sommer auf die Straßen gegangen sind, damals mit der Forderung, dass die Bundesregierung das Vorhaben einstellt, nach neuem Öl in der Nordsee zu bohren. Diesem Vorhaben haben sie inzwischen eine Absage erteilt. Das ist ein erster kleiner Schritt. Es reicht aber nicht. Wir brauchen jetzt die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die zur Verfügung stehen. Das wäre beispielsweise ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen oder die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets. Das sind Maßnahmen, die zur Verfügung stehen und sofort umsetzbar wären. Es liegt in der Hand der Regierung. Ob wir Erfolg haben werden, wird sich irgendwann zeigen. Aber was wir uns vor allem nicht erlauben können gerade, ist jetzt nicht zu handeln. Wenn wir jetzt nicht handeln, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dann ist es irgendwann zu spät.
Sie selbst klebten auch schon an vielen Stellen rum, zum Beispiel zuletzt in Dresden an der Sixtinischen Madonna von Raphael oder auch an einer Pumpstation bei Straßburg in der Uckermark. Wie läuft das genau ab? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Hoffentlich schauen alle hin, hoffentlich reißt mich niemand ab, hoffentlich bleibe ich möglichst lange oder wie läuft das, wenn man sowas vorbereitet oder das macht?
Also was immer die Aktionen gemeinsam haben, für mich persönlich im Vorhinein, ist, dass es extrem unangenehm ist und dass ich einen großen Druck verspüre und dort nicht sein möchte. Ich möchte mich nicht an die Sixtinische Madonna kleben, ich möchte mich nicht vor Autos setzen und diese blockieren. Es ist mir aber lieber, das auf mich zu nehmen und mich dieser Situation auszusetzen, als gerade in einer Situation zu leben, in der ich weiß, worauf wir zusteuern und ich weiß, dass wir noch was machen können und jetzt nicht alles reinzugeben. Die Konsequenzen, die da auf uns zukommen, das ist das, was mir wirklich Angst macht. Weil das ist eine Realität, die bedeutet, dass wir in 20, 30 Jahren in einer Welt leben, in der wir vielleicht nicht mehr genug zu essen haben werden. Und deswegen ist es super unangenehm, solche Aktionen zu machen. Wir haben natürlich immer das Ziel, möglichst lange dort zu sein und möglichst lange zu stören, weil wir können es uns nicht erlauben, einfach so weiterzumachen. Aber keiner von uns ist da gerne. Es ist aber gerade das, was notwendig ist, weil die Politik nicht handelt.
Bleiben wir mal beim Abreißen. Es gibt Bilder im Netz aus Frankreich, da machen Polizisten auf der Straße genau das. Sie reißen nämlich angeklebte Aktivisten einfach hoch. Sie aber vertrauen offenbar darauf, dass das hier bei uns niemand macht. Eigentlich ist das doch mit zweierlei Maß gemessen. Sie nehmen sich das Recht, andere in ihrer Freiheit massiv einzuschränken, aber hoffen auf gesitteten Umgang, nämlich dass man sie nett bittet, doch bitte wieder aufzustehen oder möglichst lange da kleben lässt. Ist das Ganze nicht einfach nur ungeheuer selbstherrlich und anmaßend und in genau dem Sinn undemokratisch, wie Sie es eigentlich gar nicht sein wollen?
Wie gesagt, wir würden gerne zu anderen Mitteln greifen und damit Erfolg haben. Wir haben aber gesehen, dass der normale Protest nicht ausreichende Maßnahmen bringt. Keiner von uns tut das gerne, aber wenn es nötig ist, eine Grenze zu überschreiten, um ein größeres Recht durchzusetzen, dann ist es legitim und dann ist es das, was gerade notwendig ist. Was die Regierung gerade tut, ist das Pariser Klimaabkommen zu brechen und mit Füßen zu treten. Darauf wurde sich verständigt, dort wurde sich völkerrechtlich bindend darauf geeinigt, dass wir unser aller Leben schützen, dass wir Maßnahmen ergreifen, dass die zukünftigen Generationen auf einer Erde leben, in der wir noch genug zu essen haben. Aber das wird nicht getan und das müssen wir verstehen, dass das keine Szenarien sind, sondern dass das eine Realität ist. Uns geht es jetzt gerade noch relativ gut, aber das wird nicht ewig so weitergehen. Wir müssen jetzt so Aktionen machen und so unter Druck setzen, dass endlich Maßnahmen kommen. Das heißt, was gerade in der aktuellen Situation notwendig ist, dass wir die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und das wäre Beispiel ein Tempolimit. Ein Tempolimit würde von 100 km/h würde fast 6 Millionen Tonnen CO2 direkt im Jahr einsparen. Es würde fast 2 Milliarden Liter Öl einsparen. Das sind Maßnahmen, die sofort umsetzbar sind, die kostenlos wären und die wir von heute auf morgen einführen könnten.
Okay, ja, aber es funktioniert ja nicht. Wir sehen ja, dass wir jetzt eine aktuelle Ampelregierung haben, wo drei Parteien sind, die noch nicht mal in der Lage sind, das Mindeste umzusetzen. Nicht mal die Grünen, als die Partei, die für Tempolimit angetreten ist, war bereit, bis zum Ende der Koalitionsverhandlungen durchzuhalten und nur Tempo 130 umzusetzen. Also es funktioniert doch nicht. Müssen wir dann nicht aber mal wirklich uns in die Augen gucken und sagen, okay, Demokratie und Kapitalismus sind die beiden Formen, die den Klimawandel nicht aufhalten.
Ja, das können Sie natürlich so sagen, aber gleichzeitig muss man die Frage stellen, warum handelt die Regierung nicht? Das ist doch die eigentliche Frage. Die Lösungen sind da, das Problem ist bekannt. Wir wissen, wie wir da rauskommen können, aber die Regierung handelt nicht. Dort müssen wir hin. Warum ist die Aufmerksamkeit dafür nicht da? Wo sind die Medien, die sagen, die Katastrophe ist real, wir steuern auf sie zu, aber ihr handelt nicht?
Aber sorgt ihr nicht selbst dafür, dass die Aufmerksamkeit genau davon, nämlich von den Notwendigkeiten, die zu tun wären, abgezogen wird, weil sich im Grunde alle, außer jetzt wir in diesem Gespräch natürlich, die ganze Zeit nur mit Protestformen beschäftigen, nämlich mit der Tatsache, wie ihr den Protest umsetzt, also wo ihr euch festklebt, welche Bilder ihr beschmiert. Das heißt, ihr selbst sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit maximal auf die Form des Protests und auf die Bilder geht und nicht auf das Thema, um das es euch eigentlich geht. Also ihr selbst lenkt doch mit euren eigenen Aktionen von euren Zielen ab.
Das Gespräch, was wir gerade führen, ist tatsächlich nicht das einzige, wo wir auch mal wirklich über die Katastrophe und über die notwendigen Schritte sprechen. Und das Argument kommt immer wieder, dass wir doch vom eigentlichen Thema ablenken oder die Menschen gegen das Anliegen aufbringen. Das ist empirisch aber nicht belegbar. Wir können allerdings beispielsweise nach Großbritannien schauen. Dort gibt es die Kampagne Just Stop Oil, eine sehr ähnliche Kampagne wie die unsere mit ähnlichen Aktionen. Das ist die Gruppe, die beispielsweise Tomatensuppe auf das Bild von Van Gogh geschüttet haben. Seitdem die ihre Aktion gestartet haben, und diese Gruppe ist auch sehr unbeliebt in der Bevölkerung, ist die Bereitschaft für radikalere Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung gestiegen. Das heißt, es bringt was, wir bringen Aufmerksamkeit aufs Thema und die Menschen sind tatsächlich bereit, jetzt auch radikalere Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist genau das, was wir brauchen und mit unseren Aktionen auch erreichen wollen.
Okay, letzte Frage. Wie geht's weiter? Kleiner Spoiler am Schluss, wäre schön. Was kommt? Den Louvre in Paris mit Frittenfettfluten oder Uffizien in Florenz mit geschmolzener Eiscreme beschmieren? Einfach einen kleinen Ausblick, dass ich weiß, worauf ich mich freuen kann.
Solange die Regierung nicht handelt, werden wir weitermachen. Protest muss in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Protest darf nicht ignoriert werden können. was sich immer weiter radikalisiert. Das ist die Klimakatastrophe und das sehen wir tagtäglich. Letztes Jahr sind in Ostafrika 250.000 Kinder gestorben, weil sie nicht genug zu essen haben. Anderswo ist das schon eine Realität. Und das ist auch was, worauf wir zusteuern. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, was uns gewaltfrei möglich ist, weil wir ein sich schließendes Zeitfenster haben. Wir haben bis 2 bis 3 Jahre, dann ist es zu spät, weil wir dann Kipppunkte erreichen. Wir werden aber auch immer bei dieser Gewaltfreiheit bleiben und diese niemals verlassen, weil was wir mit unseren Aktionen tun wollen, ist das Leben zu schützen.
Wie jeder ordentliche Aktivist sagt Jakob Beyer nicht, was als nächstes kommt. Und das ist sehr professionell. Vielen Dank dafür. Jakob Beyer, Sprecher der letzten Generation.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
ein Tweet von der Poppe. Seit wir das WLAN-Passwort täglich erneuern, auf ein Blatt schreiben und dann in einen Laubhaufen werfen, verbringen die Kinder viel mehr Zeit in der Natur als früher.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war Wach und Wichtig am Freitag. Habt ein schönes Wochenende. Ich mach's kurz zum Schluss. Genießt es. Wir hören uns am Montag. Tschüss und bye-bye.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.